Gumo Tabea, ich bin gerade im doppelten Stress, weil ich A, mal wieder viel zu spät bin und B, gleich eine Präsentation habe. Und muss aber sagen, dass ich verhältnismäßig mega gut mit dem Stress gerade umgehe. War ja früher nicht immer so, vor allem in der Schulzeit und im Studium. Aber lass uns vielleicht in der nächsten Podcast-Folge mal drüber reden, wenn du Lust hast.
Das ist Studium und Mental Health, der Podcast für Studierende mit mir, Tabea und Max.
Wir zwei quatschen in regelmäßigen Abständen über das Studium und die besonderen Lebensumstände, wie wir mit Herausforderungen umgegangen sind und was wir dabei gelernt haben.
Max, hello again. Es geht um Stress.
Ach komm, stress mich doch nicht, Tabea. Nicht mit so einer Intro. Nicht mit so einer Intro.
Ja, vielleicht gibt es auch positiven Stress. Das werden wir auch gleich noch erfahren. Und vor allen Dingen.
Ist das so?
Ja, tatsächlich. Ja. Gehe ich gleich drauf ein. Aber vor allen Dingen, was kann man dann tun im Umgang mit Stress? Und die Folge ist für Achtsamkeits- und Entspannungstechniken gewidmet, wo ich auch ein sehr großer Verfechter persönlich davon bin. Ja. Aber vielleicht gucken wir uns erstmal an, warum denn Studierende jetzt speziell, also es richtet sich natürlich Entspannung an alle, aber warum speziell Studierende denn jetzt gestresst sein könnten. Und ich habe das ja in der ersten oder zweiten Folge schon mal angesprochen, als es die Befragung von der Freien Uni in Berlin gab, wo dann rauskam, dass fast ein Viertel der Studierenden in Deutschland ein hohes Burnout erleben berichtet haben, so in den Ausprägungen Erschöpfung und Bedeutungsverlust, und dass man oft bei Studierenden so Überforderungsgefühle beobachten kann oder auch psychosomatische Beschwerden, Ängste, Lern- und Leistungsstörungen und auch depressive Verstimmungen. Kannst du da relaten?
Ja, weil ich im Studium tatsächlich auch die ein oder andere stressige Situation hatte. Ich weiß nicht, ob ich, also ich finde Burnout manchmal ein sehr inflationär benutzter Begriff, aber ich finde die Anzeichen dessen beispielsweise nicht inflationär, ne? Also es gibt natürlich gewisse Erscheinungen, die man in verschiedenen Lebensphasen sammelt, und ich würde sagen, dass ich in der Schulzeit vor allem auch sehr starke Anzeichen hatte. Tatsächlich ging es mir im Studium mit dem Punkto Stress eigentlich deutlich besser. Deswegen gerade auch die Rückfrage, gibt es auch positiven Stress? Weil ich tatsächlich überwiegend genau den negativen verspürt habe. Aber so wie ich jetzt gerade auch drüber nachdenke, klar, Stress kann natürlich auch irgendwie ein Motivator sein, ne? Aber dazu kannst du uns vielleicht gleich besser was sagen. Nee, aber definitiv. Also ich habe in meiner Laufbahn die ein oder andere Situation auch mit Stress gehabt.
Dann ist ja die Folge genau richtig für dich. Und du hast es jetzt schon richtig gut erkannt, dass positiver Stress, also man nennt das Ganze Eustress versus Distress. Und du hast jetzt motivierend gesagt, und genauso ist es. Also Eustress ist positiver Stress, der eben als motivierend und auch als leistungsfördernd empfunden wird. Und somit kann die Energie gesteigert werden und der Fokus gerichtet werden, und am Ende könnte es zu einem Gefühl der Erfüllung beitragen. Also es ist ein kurzer Stress, ne, auch nicht chronisch. Es ist kontrollierbar, das heißt, die Person denkt, ja, okay, das ist eine Herausforderung, aber ich kann das schaffen. Und es ist eben mit freudigen und angenehmen Ereignissen verbunden, anders als der Distress. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Planung von einer Hochzeit oder einer anderen Feier.
Ah ja. Da gibt es aber, glaube ich, sowohl Eustress als auch Distress, oder?
Wahrscheinlich ja. Distress, vielleicht, wenn man mit dem falschen Partner vorm Altar steht.
Ah ja, auch gar nicht gut. Nee.
Ups. Keine Grenzen gesetzt vorher. Rückbezug auf unsere Beziehungsfolge. Ja, aber zum Beispiel auch Teilnahme an einem sportlichen Wettkampf, weil es ja einen motiviert, ne? Und Stress, der ja auch auf eine Art nötig ist, weil sonst könnte man auch sagen, ja, ist mir auch eigentlich egal. So, easy. Dann ist man ja nicht in dieser Bereitschaftsstellung von so, jetzt, ne, alles drauf ausgerichtet, dass ich jetzt gewinne, weil ich möchte das und das bereitet mir auch Freude. Also ja, es gibt auch positiven Stress. Zum Beispiel auch, wenn man einen neuen Job hat, dann freut man sich ja darüber, aber muss mehr investieren. Man macht es aber auch gerne. Und das ist eben was anderes als der Distress.
Ja. Doch, sehe ich.
Und ja, zum negativen Stress, wenn man das nochmal definieren möchte, das ist dann eben sehr belastend oder wird als überwältigend empfunden, so von dem, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, man ist unzufrieden und das kann sich auch über einen langen Zeitraum ziehen und man fühlt sich eher demotiviert und hilflos. Also das ist so der Unterschied, eben zum Beispiel nach einer Trennung oder langfristige finanzielle Probleme. Und das wirkt sich dann natürlich beides auf die Gesundheit aus. Also beim Eustress kann das zum Beispiel die körperliche und geistige Gesundheit verbessern oder auch Resilienz, also Widerstandsfähigkeit verbessern und eben Leistung und Wohlbefinden steigern. Und bei Distress kann es ja wirklich auch zu schweren gesundheitlichen Problemen kommen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Immunsystem, Schwächen, Depressionen, Angstzuständen, you name it. Deswegen ja auch die Frage, was kann man machen, um diesen Distress zu lindern oder vorzubeugen?
Ich wollte gerade fragen, also der Eustress, das klingt ja alles ganz gut, ne? Den will man ja haben vielleicht. Aber ich kenne das natürlich aus eigener Erfahrung, du sicherlich auch und viele HörerInnen da draußen auch. Dieses Gefühl des Distresses ist ja sehr unangenehm.
Genau.
Was gibst du uns da an die Hand? Was kann man da machen?
Also, ich könnte jetzt mal auf die Achtsamkeit eingehen, aber mir fällt gerade noch ein, weil das vielleicht von der Schule noch relatable ist, dass wir uns ganz, ganz kurz nochmal das vegetative Nervensystem anschauen. Ganz kurz.
Das Vegetative?
Ja.
Super. Für einen Vegetarier? Super. Oder haben die Begriffe einfach gar nichts miteinander zu tun?
Nee, sag dir noch was. Sympathikus, Parasympathikus. Kommt da noch ganz dunkel was hoch?
Nee.
Da war mal was. Genau, also Sympathikus ist der Anspannungsnerv, umgangssprachlich, und Parasympathikus der Entspannungsnerv. Genau, und eben gehört zum vegetativen Nervensystem. Und zum Beispiel, wenn jetzt der Entspannungsnerv überwiegt, das ist, wenn wir eben relaxed sind, ja, so, okay, läuft, ich fühle mich jetzt nicht komplett überfordert. Und es hat dann so körperliche Auswirkungen wie ein verlangsamter Herzschlag oder die Verdauung ist angeregt, weil wir müssen ja nicht irgendwie von einem Tiger wegrennen, da kann der Körper ja, ne, runterkommen. Ja. Und auf der anderen Seite der Sympathikus, der ist dann eben dominierend, wenn wir in diesem Fight-or-Flight-Modus sind. Und deswegen vielleicht kennst du das auch vor einer Prüfung oder in einer Stresssituation, dass man da plötzlich keinen Hunger mehr hat davor oder man beobachtet auch, dass die Pupillen erweitert sind, was ja auch total Sinn macht, weil man ja auf die Gefahr, ne, evolutionär ausgerichtet ist und dass eben auch, wie es jeder kennt, der Herzschlag beschleunigt ist. Und das hat eben mit diesem Nervensystem zu tun. Vielleicht auch nochmal ganz gut zu wissen.
Ich finde das so krass, was du beschreibst. Diese, naja, Urinstinkte beziehungsweise diese biologischen Äußerungen beziehungsweise physiologischen Äußerungen, die man eigentlich wirklich aus so einem Kampfszenario kennt. Mhm. Ne? Pupillen erweitern sich, der Herzschlag, der wird deutlich stärker und schneller. Die Wachsamkeit beziehungsweise ja wirklich dieser Fight-Mode geht genau an in Situationen, die vielleicht gar nichts mit Fight-Mode zu tun haben, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, dass man sich irgendwie verteidigen muss auf körperliche Art und Weise, sondern wirklich in Situationen, in denen man ja, sich diesen Stress so induziert, beziehungsweise in denen man sich, ach, das es gibt so viele Parallelen, aber es gibt gleichzeitig so wenige Parallelen eigentlich, ne?
Ja, es ist super spannend. Also es ist wirklich, ich meine, wir brauchen das natürlich auch, ne? Es sind ja immer, gehört beides dazu. Eben auch, dass wir Höchstleistungen erbringen können. Aber genau, oft überwiegt dann der Stress und dieses Gefahrensystem in der Situation, die gar keine Gefahr ist. Und wenn das natürlich sich jetzt chronifiziert, dann sind wir im destruktiven Zustand. Und da kommt jetzt dann Achtsamkeit und Entspannung ins Spiel. Und wir sind jetzt unter dem großen Schirm der Meditation, nenne ich das jetzt mal. Also wir haben Yoga, wir haben zum Beispiel autogenes Training, progressive Muskelentspannung, vielleicht auch schon mal gehört nach Jacobsen. Und die Entspannung, die ist dann ganz essentiell als Gegenpol zu dem Zustand von Aktiviertheit bzw. Anspannung. Oder um Benson zu zitieren, es ist ein natürlicher und angeborener Schutzmechanismus, der den Auswirkungen der Stressreaktion entgegenwirkt.
Okay.
Also um mal die Wichtigkeit da voranzuheben. Und ja, wir können ja mal mit Achtsamkeit anfangen. Das habe ich das Gefühl, hat sich auch in letzter Zeit auf Social Media so verbreitet. Ich sehe auch immer mehr so Achtsamkeitsimpulse.
Du, überall.
Überall.
Im Studium, auf der Arbeit, Achtsamkeit, ein ganz, ganz großes Buzzword. Alle sprechen davon. Wer lebt's?
Mindful.
Wenigsten.
Ja, genau. Und ich hatte auch früher, also wenig Berührungspunkte oder auch so ein bisschen Vorurteile. Also ganz früher dachte ich noch so, ja, meditieren, genau. Da hab ich jetzt keine Zeit für. Also, da bin ich zu ungeduldig. Was ja genau das Problem daran ist, man kann ja nicht mal schnell meditieren. Oder so eine Misconception ist auch, ja, dann darf man ja an nichts denken.
Ja, ja.
Ja, und was ist denn jetzt an nichts denken? Das geht ja nicht. Das ist ja das mit dem Denk nicht an einen rosanen Elefanten.
Ja, ja.
Und das verstehen viele falsch, weil das Ziel ist eben nicht, dass du an gar nichts denkst, sondern dass du es zulässt, dass die Gedanken kommen und dann aber auch wieder gehen. Und die Achtsamkeit hat eben als Zentrum, dass man die Gefühle und Wahrnehmungen wertneutral beobachtet. Also du bist Beobachter deiner eigenen Empfindungen und sagst einfach, okay, es ist so, wie es jetzt gerade ist. Und du legst den Fokus darauf und bist nicht irgendwo in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und das ist nicht irgendwie ein Hokuspokus, sondern das hat ganz viele Vorteile, zum Beispiel eben die Stressreduktion, also dass wir nicht von Sorgen die ganze Zeit geplagt sind oder Overthinking, ne, was wir auch kennen mit dem Grübeln. Dann, es gibt auch Studien dazu, dass Angstzustände und Depressionen verringert werden können dadurch, bessere Emotionsregulierung, also das ist auch ein großer Punkt, weshalb ich das gerne praktiziere, dass wir besser unsere Emotionen steuern und verstehen können und nicht gleich agieren. Aber zum Beispiel auch, ja.
Vielleicht ein Zitat von Dieter Lange: Lebenskrisen sind Wahrnehmungskrisen.
Sehr schön.
Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich kenn's nicht, aber sehr schön. Danke.
Dieter Lange, Queen, Icon.
Good to know. Ja, trifft sehr schön. Zum Beispiel kannst aber auch die Konzentration steigern, also in vielen Lebensbereichen und das Selbstbewusstsein fördern, weil wir auch ein Selbstwirksamkeitserleben haben und dass wir kontrollieren können, wie unsere Empfindungen ablaufen ein Stück weit und dem nicht ausgeliefert sind. Also ganz viele Vorteile. Und ja, deswegen, wir können am Ende gerne auch eine kleine Atemübung machen, also interaktiv, auch mit den Zuhörern,
wenn
du Lust dazu hast.
Ich bin offen.
Super.
Ich bin
dann
alles offen.
Dann gerne bis zum Ende dranbleiben. Und ja, dann hätten wir noch Entspannung. Also das sind dann eben auch Techniken, die dazu beitragen, den Körper und den Geist zu beruhigen. Also man kann ja auf beiden Ebenen ansetzen. Und auch da regelmäßig Entspannungsübungen, die sollten auch geübt werden, ne? Können zum Beispiel auch den Blutdruck senken oder die Herzfrequenz reduzieren. Also das, was wir ja vorhin noch angesprochen haben mit dem vegetativen Nervensystem. Muskelverspannungen lösen. Wir haben jetzt off record vorhin gesprochen, dass du oft Rückenschmerzen hast. Ich war Spannungskopfschmerzen. Also auch da ist es indiziert.
Den Rücken.
Ich
bin alt, ich habe Rücken.
Man wird nicht jünger. Den Schlaf kann es verbessern. Das Immunsystem kann gestärkt werden. Also zum Beispiel, dass es den Stresspegel sinkt, ne? Dass zum Beispiel Cortisol runtergehen kann und natürlich allgemein das Wohlbefinden steigern. Also I'm here for it.
Absolut.
Ich finde es super.
Ich freue mich wirklich drauf, weil also es gibt ja wirklich auch, es ist ja nachweislich bewiesen, auch eine Redundanz, ne? Nachweislich bewiesen, dass psychische Phänomene natürlich auch auf den Körper einen ganz großen Einfluss haben. Stichwort Psychosomatik.
Genau.
Ich freue mich wirklich auf diese Session, weil ich mir das eine oder andere sicherlich noch irgendwie selber mit nach Hause nehmen kann, auch wenn ich gerade zu Hause sitze. Aber ich glaube, dass ich vieles mitnehmen kann, weil ich gegenwärtig, aber vor allem auch in der Vergangenheit auch sehr stark mit Psychosomatik zu kämpfen hatte. Ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich mal so die eine oder andere Anekdote aus meinem Studium.
Gerne.
Tabea, du kannst wirklich... Du kannst dir nicht vorstellen, wie stark ich mir früher selber im Weg stand. Das ist wirklich ganz schrecklich. Ich konnte im Studium manchmal diesen Eustress nicht so genießen, weil ich das Gefühl hatte, dass der Distress tatsächlich überhand genommen hat und den Eustress irgendwie überwogen hat. Beziehungsweise auch der Eustress, ne, so punkto Motivation, Disziplin ist natürlich immer so negativ behaftet, aber kann natürlich auch was sehr Positives sein. Diese Erfolge im Learning Environment waren für mich irgendwie immer an Distress gekoppelt. Und für mich war es auch immer irgendwie so ein großer Druck, gut zu bleiben, ne? Und einerseits diese Euphorie zu verspüren, gut zu sein, ist was Tolles, aber gleichzeitig the double-edged blade, also die Kehrseite im Prinzip zu haben von, okay, das muss ich jetzt irgendwie halten, ist natürlich auch extrem stressig. Und das hat sich bei mir tatsächlich auch sehr stark psychosomatisch ausgewirkt. Ne? Ich habe auch tatsächlich die ein oder andere Historie auch mit Achtsamkeitsübungen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber ich habe ja schon mal angerissen, dass ich dadurch, oder vor allem auch in der Schule, eine Anorexia nervosa entwickelt habe. Kannst du vielleicht den Begriff definieren?
Ja, umgangssprachlich jetzt Magersucht.
Ja, genau. Aber also, genau, es ist eine Magersucht, aber es ist jetzt keine Bulimie oder keine in Anführungszeichen klassische Essstörung, so wie man sie kennt, sondern es war tatsächlich eher an dieses Stressphänomen, den Distress gekoppelt. Und wie du schon meintest, ne, es gibt Situationen, in denen man vor so einer Fight-or-Flight-Situation nicht essen konnte. Ich konnte wirklich über Monate bzw. Jahre hinweg, hatte ich permanent diese Situation und konnte nicht essen. Und das war ein Teufelskreis, auf Basis der Tatsache, dass ich nicht essen konnte, war mir schlecht. Und dann konnte ich nicht essen, weil mir schlecht war. Ne? Also das hat sich irgendwie so ein bisschen, das war so ein Rattenschwanz. Und ich musste mich tatsächlich früher auch, und das ist auch dieser Aspekt von, ne, irgendwie Verdauung, ne? Ich hatte eine sehr angeregte Verdauung und musste mich tatsächlich auch vor Prüfungen immer übergeben. Also wirklich bis zu dem Punkt, dass, also grafisch gesprochen, Gallenflüssigkeit rauskam, weil ich hatte ja nichts im Magen, ich konnte ja nicht essen, aber ich habe mich übergeben. Und habe mich dann irgendwie auf den Schul-WCs oder in der Uni wirklich in der Embryonalstellung auf den Boden gelegt.
Oh je.
Also, ja. Wirklich heavy. Und deswegen brauchte ich halt auch irgendwann eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und ich hatte ursprünglich auch so, ne, Placebo-Gegenstände, sowas wie Spray, die mir da echt ganz gut geholfen haben, beziehungsweise man weiß natürlich nie ganz genau, ist das jetzt ein Placebo-Effekt oder hat das wirklich eine Wirkung in dem Sinne?
Ganz kurz, Placebo hat eine Wirkung, also ja. Es löst körperliche Wirkmechanismen aus, nur eben nicht durch einen Wirkstoff, den man zuführt wie ein Medikament, ganz kurz an der Stelle. Also Placebo ist nicht, da passiert nicht nichts. Ganz
voll spannend.
Ja, voll. Okay.
Voll spannend, voll gut. Voll gut zu wissen, weil ich rede das natürlich immer so ein bisschen klein, weil ich mir denke, naja, bei mir hat es eine Wirkung, weil ich halt dran glaube. Aber wenn du sagst, dass es eine Wirkung hat tatsächlich, dann hey, you know what, I'll write that into my book, so next time I talk about it, nächstes Mal, wenn ich über den Placebo-Effekt spreche, dann kann ich sagen, dass es auch wirklich eine Wirkung hat.
Ja, also du glaubst dran und dadurch löst der Körper dann, also funktioniert nicht bei jedem, aber ne, schüttet der Körper dann das aus, was du sonst durch was Externes genommen hättest. Also es ist nicht einfach, dass da nichts passiert. Das ist super interesting. Aber okay.
Nee, aber wir hatten auch in der Uni zum Teil Atemübungen, beziehungsweise ich hatte früher, bevor ich meine Therapie dann auch angefangen habe, die mir sehr stark geholfen hat, hatte ich auch so Meditationsübungen und tatsächlich die diversesten Formen. Also ich hatte Traditional Chinese Medicine, ne? Ich hatte zum Teil Akupunkturen, ich hatte so Traumatherapien, wo man im Prinzip versucht hat, durch gewisse Muskelverspannungen, die man lokalisiert hat im Körper, auf die genauen Zeitpunkte das Trauma zurückzuverfolgen und dann im Prinzip darüber so eine Muskelentspannungslösung zu finden. Mhm. Ich hatte tatsächlich auch das klassische Pendel.
Okay, spannend.
Also im Prinzip die ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber die Schlaftrance, also dass du im Prinzip durch ein Pendel in einen meditativen Zustand versetzt wirst. Das hat bei mir, da bin ich offen und ehrlich, es hat bei mir nicht geklappt. Ich möchte aber nicht sagen, dass es bei anderen Leuten nicht klappt. Also jeder muss natürlich so seine eigene Methodik finden, aber ich habe da alles durchprobiert, wirklich. Und ich finde es tatsächlich rückblickend auch so spannend, was es alles gibt und wie man sich auch helfen lassen kann.
Voll, das ist echt interessant.
Ja. Ja.
Wow, du? Ja, da würde ich echt gerne nochmal mehr erfahren, wenn wir dazu eine Folge hätten oder so, weil das ist Allgemeintherapie, da kann man ja so viel Methodik anwenden, so viele unterschiedliche Strategien. Super spannend. Okay, und zu Achtsamkeit, also du hast da auf jeden Fall Erfahrung mit. Wie war das? Hast du das Gefühl gehabt, es hat dir geholfen oder gab es Sachen, die waren wirksamer als andere?
Also tatsächlich ja. Wie gesagt, ich habe ja schon so ein bisschen angerissen, also das Pendulum, das hat bei mir jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Auch die Übungen, ne, Muskelverspannungen zu finden. Ich glaube, dass das einfach nicht so meine Lösung war. Ich habe irgendwann angefangen, ein bisschen Sport zu machen. Das hat bei mir tatsächlich auch natürlich einerseits so eine andere Routine reingeworfen. Aber punkto Sport nicht nur aus dem physiologischen Sinne, also nicht nur, weil ich mich dann bewegt habe, sondern weil ich mir aktiv auch Zeit für mich freigeräumt habe. Ne? Ich habe früher immer sehr viel Zeit anderen Sachen gewidmet, wie beispielsweise auch eine eigentlich eine sehr spannende ein sehr spannender Gedankengang zu sagen, dass das, was ich gerade tue, nicht für mich ist, sondern für andere. Ne? Also ich beschreibe ja gerade, dass ich beispielsweise meine ganzen Uni-Sachen, ne, Lernen oder Projekte etc., dass ich die für andere gemacht habe, aber eigentlich ist es ja etwas, was man für sich selber machen sollte. So habe ich das aber nie so richtig vor Augen gehalten oder wahrgenommen, sondern es war für mich eher etwas Externalisiertes. Deswegen war das nicht Me-Time, sondern es war eigentlich Zeit, die ich anderen oder anderen Projekten gewidmet habe. Wie gesagt, Sport, das hilft mir gerade sehr viel, aber tatsächlich sehr viele Gespräche auch mit anderen Leuten. Ich habe angefangen, naja, so ein bisschen, sorry, wenn ich das sage, aber I stopped giving a fuck. Ich habe irgendwann gelernt, dass nicht alles immer so dramatisch ist, wie man sich vorstellt, sondern dass gewisse Dinge auch einfach ein bisschen egal sind. Ne? Also, und wenn man damit auch so die ersten Erfolgserlebnisse sammelt, ne, einfach mal für eine Klausur nicht zu lernen oder vielleicht auch einfach in Etappen zu arbeiten, aber 50% des Zeitaufwands investiert, den man vielleicht ursprünglich investiert hätte oder in vorigen Situationen und trotzdem die Resultate erzielt oder zum Teil sogar noch bessere Resultate als davor, dann fängst du halt an, so ein bisschen diesen Distress in Eustress umzuwandeln, weil du merkst, okay, ich bin ambitioniert und es macht auch irgendwo Spaß, beziehungsweise man hat coole Resultate, aber nicht mehr bei dem gleichen Input und vor allem auch nicht bei dem ungesunden Input, den man davor investiert hat, beziehungsweise die Auswirkungen des Inputs, den man investiert hat.
Also nicht immer Perfektion anzustreben.
Ja.
Und was mich wieder an die 80-20-Regel erinnert, die ich mal in irgendeiner Folge erklären wollte und sie dann nicht erklärt habe. Also, dass man im Prinzip 80% des Outcome mit 20% Input, um deine Worte zu nehmen, erreichen kann. Ne? Also das soll eben gegen die Perfektion gehen und zu sagen, ich muss nicht immer 100% geben und ich kann auch mit weniger Aufwand die 80% erreichen, weil oft sind 80% einfach genug. Ne?
Voll.
Und
voll, absolut.
Dann hast du da ja eine krasse Entwicklung hingelegt, dass es für dich damals so schwierig war und so leistungsorientiert und du dann verschiedenste Techniken ausprobiert hast. Also das muss man sich ja auch erstmal trauen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, sich auf diese verschiedenen Methoden einzulassen und sich dann ja zu entwickeln, zu sagen, jetzt nehme ich Zeit für mich oder ich ändere da ein bisschen meine Einstellung, dass ich nicht immer alles für andere mache. Also das ist ja auch ein Arbeitsprozess, den du aktiv angegangen bist.
Absolut, aber man muss dazu auch sagen, ich bin 27, ich bin immer noch nicht im Prinzip am Ende. Ne? Man ist ja ein laufendes Projekt. Aber das begleitet mich, seitdem ich 14, 15 bin. Beziehungsweise ich hatte eigentlich meine erste Gastritis schon mit 8 oder 10. Also, nee, ich glaube 8 war ich. Sprich, ich habe immer schon so eine leichte Historie mit vor allem dem Nervenzentrum beziehungsweise dem Nervenbündel irgendwo, dem Magen gehabt. Mhm. Magen-Darm war immer so mein Thema. Und das dauert Ewigkeiten und ich weiß auch nicht, ob ich irgendwann bei 100% ankomme, beziehungsweise vielleicht ist mein 100% auch einfach ein anderes 100%, aber du, das hat mich wirklich aktiv von 15 bis Mitte, Anfang, Mitte 20 verfolgt. Hm. Und zwar so richtig. Aber, und da muss ich echt sagen, da bin ich echt sehr stolz drauf, ich habe nie irgendwie auf ungesunde Mittel oder so zurückgegriffen. Also für mich, ich habe nie externe Mittel wie beispielsweise Drogen oder Alkohol und ich habe auch nie geraucht. Ich habe das immer irgendwie versucht, mit mir auszumachen.
Vorbildlich.
Ich urteile auch nicht über andere Leute, ne? Das muss man vielleicht dazu sagen, weil jeder hat so seine Hilfsmittel, aber so rückwirkend, und du siehst es jetzt natürlich, ja, die ZuhörerInnen da draußen nicht, aber ich klopfe mir kurz mal auf die Schulter. Well done.
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, klar, das kommt auch wieder verschiedene Faktoren an, aber dass es dann noch nicht so weit her ist, also zum Beispiel, ich habe ja Verspannungskopfschmerzen since forever und ich bin schnell, sage ich mal, mit Tabletten unterwegs, also es kommt immer auf die Dosis dann, auf die Dauer und so weiter und bitte nie ohne ärztliche Absprache irgendwas machen, aber ja, das jeder, wie du sagst, hat da so seine Umgangsweise mit und das kann halt konstruktiv, aber auch destruktiv werden und man sollte ja schon eben nicht nur auf diese Medikamente zurückgreifen, ne? Also es ist ja auch indiziert zum Beispiel, wenn man jetzt Antidepressiva nimmt, das ist ein anderes Thema, aber dass die Therapie begleitend stattfindet und nicht einfach nur Medikamente. Und wenn ich das jetzt auf Stress übertrage, dann versucht man auch in Therapien, also ich habe zum Beispiel, als ich eben auf der Psychiatrie mein erstes Praktikum im Bachelor gemacht habe, habe ich auch die Gruppe angeleitet mit progressiver Muskelentspannung. Und das, also die Patienten waren alle total durchmischt, ne, von Persönlichkeitsstörungen, Borderline, Bipolar, alles dabei. Und das gab auch positives Feedback, also dass es ihnen geholfen hat, da runterzukommen. Eine Person ist auch immer eingeschlafen dabei. Man muss natürlich auch da dazu sagen, Vorsicht bei dissoziativen Störungen oder psychotischen, also dann kann das abdriften, ne, wenn man in diesen Entspannungszustand kommt. Deswegen, wenn man da sich unwohl fühlt oder weiß, dass man dann eine gewisse Problematik hat, immer vorher absprechen, ob man sich diese Übungen zutraut und das machen kann. Also da großer Appell auch nochmal an die Eigenverantwortung. Es gibt eben Kontraindikationen für Entspannungsverfahren, aber es hat eben auch eine ganz große Anwendungspalette und ja, ich habe das dann auch selbst mal so eine 5-Minuten-Meditation damals zum Beispiel gemacht in diesem Büro, weil ich dann auch Stress und sowas hilft mir dann auch, oder zum Einschlafen habe ich immer so eine Traumreise eigentlich.
Voll gut. Das also habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, so eine Traumreise. Das ist
ja, da gibt es
cool.
Wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und auch da, das funktioniert nicht bei jedem gleich. Also wir haben zum Beispiel, ich habe extra ein Seminar belegt mit Entspannungsverfahren. Und da mussten wir auch mal ganz viele Übungen machen und das dann rückmelden. Und da gibt es zum Beispiel das autogene Training, wo man unter anderem so schwere Formeln hat, wie mein Arm ist ganz schwer oder mein Bein ist warm. Und ich fand es voll unangenehm. Also bei mir hat das gar nicht funktioniert und bei anderen wieder total toll. Mhm. Und ich kann zum Beispiel super mit diesen imaginativen Sachen, also sich eine Geschichte vorstellen oder ein Tresor, wo andere wieder gesagt haben, ja, das klingelt bei mir nicht so an.
Voll. Ja, da kommt es natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wer das anleitet, ne? So eine Traumreise muss natürlich auch sehr gut angeleitet werden. Aber auch da wieder, ich finde es spannend, einfach was bei wem funktioniert und was bei wem nicht funktioniert. Wo wir gerade bei es funktioniert oder funktioniert nicht sind. Ich habe jetzt richtig Lust auf diese Übung.
Gerne.
Wollen wir die mal machen?
Ja, also es geht um Atmung. Atmung, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, manche unterschätzen das, wie crazy das ist. Und ich habe das auch erst so richtig geglaubt, als ich selbst gemerkt habe, also noch bevor ich da irgendwelche wissenschaftlichen Sachen drumherum wusste. Und die Übung ist recht simpel. Ich werde die gleich vorlesen, also auch mit Pausen dazwischen. Und die geht so circa 5 Minuten. Die kann man auch im Sitzen durchführen. Und ja, ich würde die Zuhörer und dich einfach einladen, sich darauf einzulassen, das zu versuchen. Und wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, dann aufhören. Und es ist auch ganz normal, dass die Gedanken zwischendrin vielleicht mal abschweifen können. Mhm. Also wenn du ready bist, dann kannst du dich mal...
Born ready.
Okay, du kannst dich entspannt zurücksetzen. Also ich muss dich auch nicht mehr hören währenddessen. Du kannst vom Mikro...
Endlich hält er mal seine Klappe.
Finally, 5 Minuten
Endlich Ruhe. Endlich hast du mal deine Ruhe.
Kein Distress.
Okay, ich bin jetzt weg.
Okay. Also, setze dich so hin, dass es für dich bequem ist, am besten die Füße gut am Boden abstellen und den Oberkörper aufrichten. Die Hände kannst du entspannt auf deinen Oberschenkeln ablegen. Und auch die Schultern sind ganz entspannt. Ich hoffe, du kannst dich in diesem Raum wohlfühlen und deine Aufmerksamkeit nun ganz auf dich lenken. Ich würde dich nun bitten, die Augen zu schließen. Wenn sich das gerade nicht gut anfühlt, kannst du auch einen Punkt vor dir am Boden fokussieren. Dann nehmen wir mal gemeinsam durch die Nase einen tiefen Atemzug ein und aus. Achte nun aufmerksam auf deine Atmung. Folge jedem Atemzug, wie er in den Körper eintritt und wie er den Körper wieder verlässt. Spüre dabei, wie sich deine Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt. Wenn du magst, lege dazu eine Hand auf deinen Bauch. Versuche möglichst nicht, deinen Atem auf eine bestimmte Weise zu beeinflussen. Er kommt und geht von ganz allein und du beobachtest einfach. Vielleicht spürst du auch an deiner Nasenspitze die Luft, wie sie in deinen Körper einströmt und wie sie ihn dann wieder verlässt. Nimm nun mal bewusst wahr, welche Geräusche dein Atem mit sich bringt. Wenn du merken solltest, dass deine Aufmerksamkeit von der Atmung wegwandert, lenke sie einfach immer wieder sanft zurück auf deine Atmung und beobachte weiter. Du kannst jetzt deine andere Hand auf deinen Brustkorb legen und auch dort spüren, wie sich dein Körper beim Atmen bewegt. Versuch auch mal ganz bewusst wahrzunehmen, ob da Pausen sind zwischen der Ein- und Ausatmung und der Aus- und Einatmung. Richte dann allmählich deine Aufmerksamkeit wieder auf den Raum um dich herum. Nimm Geräusche um dich herum wahr. Wenn du magst, beweg deine Finger und Zehen. Und öffne dann, wenn du bereit bist, die Augen. Damit sind wir am Ende der Übung angekommen.
Auch meine Äuglein sind wieder offen.
Wie fühlst du dich?
Wow. Nicht schlecht.
Ja? So Rückbesprechung ist da immer ganz wichtig. War irgendwas unangenehm? Möchtest du irgendwas teilen? Wie war es?
Ich hatte tatsächlich, ich hatte kurz meine, als ich die Augen geschlossen habe, ich bin ja so ein Mensch, der über sehr viele Dinge gleichzeitig nachdenkt. Und mir kam direkt irgendwie so ein Gefühl oder ein Gedanke in den Kopf geschossen, der mich momentan sehr stark beschäftigt. Und das ist crazy, ich hatte gerade so einen kleinen Soforteffekt, weil ich zu Beginn des Schließens der Augen ein starkes Herzrasen hatte.
Mhm.
Und ich so im Laufe der Übung gemerkt habe, dass ich tatsächlich doch entspannt geworden bin.
Freut mich.
Ja, es war irgendwie interessant, weil es kurz mal so eine sofort, also was der Soforteffekt, aber es hatte einen direkten Effekt irgendwie gerade. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich das gerade mit dir erleben durfte.
Ja, danke fürs Mitmachen. Und was du beschreibst, ist eben auch nicht untypisch, ne, dass man also alle möglichen anderen Gedanken hat. Ja, also ich kenne das auch total und das ist auch vollkommen okay. Ziel ist dann halt, dass man sagt, okay, jetzt habe ich das und ich kehre wieder zur Übung zurück und nicht versucht so, oh, verdammt, ich kann mich nicht mal entspannen. So, das wäre dann nicht achtsam.
Genau, einfach zulassen zu können, dass man vielleicht gerade diesen Gedanken, dass der sich gerade irgendwie durchboxt oder reinschleicht, aber dass man trotzdem sich nicht aus der Ruhe lassen bringt und die Übung trotzdem zulässt.
Genau.
Ich will es gar nicht beenden, aber ich habe gerade das Gefühl, dass ich so entspannt bin und diesen Status irgendwie gerade super gerne beibehalten würde. Deswegen, Tabea, jetzt sag doch nochmal kurz short and simple, was mache ich, wenn ich gestresst bin?
Es gibt zahlreiche Achtsamkeits-Entspannungsübungen. Es gibt zum Beispiel auch eine kleine Boxübung, heißt sie, wo man 4 Sekunden einatmet, hält 4 Sekunden, 4 Sekunden ausatmet, 4 Sekunden hält. Also es ist so ein, ne, eben so ein Viereck und das kann man super mal im Alltag einbauen. Das hat zahlreiche Vorteile, sofern man sich wohl damit fühlt, kann ich nur jeden einladen, da das breite Angebot mal auszuprobieren. Und wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr anfangen sollt, dann hat auch der Barmer Campus Coach dort eine Entspannungstechnik-Kollektion, die ihr euch gerne mal anschauen könnt mit verschiedensten Techniken. Und auch wenn ihr die kostenlose 7-Mind-Study-Meditations-App herunterladet. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Hammer. Da gehe ich, glaube ich, gleich mal auf den Link.
Entspanne dich.
Ich mache jetzt weiter mit Entspannung.
Sehr gut.
Ach, Tabea, wie immer ein Fest. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für die spannenden Insights, aber auch für diese tolle Übung. Ich freue mich, welche Übung du nächstes Mal mitbringst.
Okay, du bist jetzt drin, ich sehe es.
I'm into it.
Ja, danke wieder fürs Teilen und ich freue mich auf die nächste Folge.
Tschüss.
Tschüssi, Müsli.
Tschüss.
Das war Studium und Mental Health, ein Podcast des Barmer Campus Coach, einem Präventionsprogramm der Barmer.